aber das ist auch ein Problem. Also das sehe ich viel, dass Leute eben ihr ganzes Leben mehr oder weniger immer die gleichen Sachen machen. Wenn es wirklich um Langlebigkeit und Gesundheit geht, dann ist Krafttraining einfach die Nummer eins. Weil ich der Meinung bin, dass wenn man eng mit Menschen zusammenarbeitet, dann sollte man das Menschsein gut verstehen, damit man gut auf Menschen eingehen kann.
Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich. Now, die Health Podcast bei Alpha Tauern. Daniela und Bernhard Sebastian Lürzer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
Du willst abnehmen, dich besser bewegen oder Muskeln aufbauen? Eben fit und gesund sein. Wir passen unsere Ansprüche und Ziele an deine persönlichen Voraussetzungen und Möglichkeiten an. Harmonisierung über Optimierung eben. Trends, Dogmen oder Schubladendenken gibt es bei uns nicht. Wir arbeiten nach Prinzipien, die wissenschaftlich und praktisch bewährt haben. Über dieses Versprechen sprechen wir heute mit Christopher Herrmann von MTMT aus München. Herzlich willkommen in unserer heutigen Folge.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
Servus. Gerne. Ja, mittlerweile heute mal mit dir. Wir haben vorher schon kurz gesprochen. Wir hatten vor circa 1,5 Jahren schon mal eine Folge mit euch, damals mit Andreas. Und darum freuen wir uns heute mal mit dir darüber sprechen zu können. Vor allem über das neue Thema Ball ist Leben, was ja der Name von eurem neuen Programm ist, was ich mir übrigens auch schon gekauft habe und geholt habe. Muss aber ehrlich gestehen, noch nicht umgesetzt habe. Also ich habe mir gedacht, ich warte mal die heutige Folge ab, damit ich dann...
aber funktioniert, meinst?
Vielleicht starte ich heute Abend damit.
Ja, da hoffe ich mal, dass ich dich so weit davon überzeugen kann, dass du auf jeden Fall anfängst nach dem Podcast.
Ja. Also ich habe es zumindest schon mal. nebenbei erwähnt, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer habe ich aber auch vor einem Jahr oder so euer Menschentraining, Muskeltraining, Menschentraining, mir die Trainingspläne auch geholt und war sehr begeistert. Also vor allem für mich, wo es schwierig war, vom Ausdauersport zum Kraftsport und wie beginne ich oder was für Übungen mache ich überhaupt und wie mit den Wiederholungen und so, das ist ja echt schwierig, wenn man so anfängt. Und das war wirklich gut, vor allem mit den Videos dazu immer und so, also das kann ich nur bestens empfehlen für alle, die ins Gym gehen wollen und da wirklich starten wollen, weil nicht jeder nimmt sich gleich einen Personal Trainer oder nicht jeder hat die Möglichkeit, weil es gibt ja nicht überall, vor allem so wie wir hier in den Bergen und am Land, da gibt es ja nicht in jedem Gym einen Personal Trainer. Kann ich nur bestens empfehlen, also das ist wirklich toll. Jetzt mal zu dir eine Frage, wie oder seit wann bist du Personal Trainer und was hat dich überhaupt dazu inspiriert?
Also Personal Trainer bin ich seit 2015, schon eine ganze Weile. Und was mich dazu inspiriert hat, ist, ich würde sagen, in erster Linie das Umfeld hier bei MTMT, also den Andi, den kennst du ja schon, mit dem ihr schon gepodcastet habt. Der hatte zusammen mit dem Thilo das Gym gegründet und da habe ich als Praktikant angefangen. Und ich habe nicht angefangen als Praktikant, weil ich den Plan hatte, Personal Trainer zu werden, ehrlich gesagt. Ich habe einfach nur ein Praktikum gebraucht fürs Studium und dachte, das ist vielleicht ganz cool hier, weil ich habe selber trainiert, ich habe Basketball gespielt und ein Freund von mir hat davor Praktikum hier gemacht und meinte, das ist cool. Und dann bin ich hierher und dann hat irgendwie das eine zum anderen geführt und eben dieses Umfeld, in das ich da reingekommen bin bei MTMT, da habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich mich da sehr gut weiterentwickeln kann. Und das war dann so auf den Punkt gebracht, die Inspiration, warum ich eben selber dann wirklich auch Personal Trainer geworden bin. Und also eben angefangen hat es mit dem Praktikum Anfang 2015 und seitdem bin ich hier.
Was ist mit dem Studium wollen?
Das habe ich auch noch zu Ende gemacht. Also ich habe meinen Bachelor gemacht, bin quasi Bachelor of Science der Sportwissenschaften. Genau, das lief dann so langsam aus in meiner Anfangszeit hier. Und dann seitdem Fulltime eben im Gym und vor inzwischen 5 Jahren haben wir dann noch das zweite Unternehmen gegründet. Also wir haben einmal das Gym, wo wir eben Personal Training machen, wo ich auch eben angestellt bin als Personal Trainer. Und dann haben wir noch, ich sag mal, alles, was man so online von uns mitbekommt, also unser Podcast, die Trainingsprogramme, die du schon angesprochen hast. Das ist alles nochmal ein zweites Unternehmen, was ich dann mitgegründet habe, eben unter anderem auch mit dem Andi.
Ah ja, cool.
Okay.
Und um aufs aktuelle Ballis-Leben gekommen, so wie auch der Titel von unserer heutigen Folge ist, für welche Zielgruppe habt ihr das speziell kreiert oder ist das für alle da?
Also wie der Name schon verrät, Ballis-Leben ist ja erstmal so vielleicht ein bisschen kryptisch, der Name. Kommt eigentlich aus dem Englischen. Im Basketball sagt man immer Ball is Life. Das ist da so ein geflügelter Begriff. Und dann habe ich das halt einfach übersetzt und gesagt, so nenne ich mein Programm, weil ich selber Basketball spiele.
Ich würde nämlich gerade fragen, von woher das kommt.
Genau so. Daher. Okay. Für wen ist es? Also die Idee, das Programm zu schreiben, die kam ehrlich gesagt von meinen Mannschaftskollegen. Also ich spiele noch aktiv Basketball im Verein. Und da kriegt man natürlich immer so mit, wie so die Teamkollegen trainieren und was die so für Wehwehchen und Problemchen haben in der Saison. Und dann ist der eine wieder irgendwie verletzt für eine Woche und oder dann wieder der andere für ein paar. Und das ist mir immer ein Dorn im Auge. Und da dachte ich mir so, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Leute, gerade so im Breitensport, denen einfach so ein bisschen sinnvolles Training fehlt, was sie in erster Linie mal gesund hält, aber sie natürlich auch leistungsfähiger macht. Also wir reden da natürlich schon auch davon, dass man vielleicht ein bisschen schneller die Richtung wechseln kann, ein bisschen höher springen kann und einfach besser mit dem ganzen Stress umgehen kann, der ja gerade im Spielsport schon auch darstellt. Und dementsprechend ist es in erster Linie schon für, ich sag mal, Breitensportler und für Athleten, aber auch für Läufer zum Beispiel. Also deswegen ist der Name vielleicht gar nicht so klug, weil ganz viele von diesen Qualitäten, die man da trainiert, die haben auch einen sehr, sehr großen Übertrag aufs Laufen zum Beispiel. Und von daher, das war die Zielgruppe, die ich im Hinterkopf hatte, als ich das Programm geschrieben habe. Aber man kann das natürlich auch trainieren, wenn man jetzt nicht unbedingt irgendwie einen organisierten Sport macht, sondern einfach ein bisschen fitter und widerstandsfähiger und stärker werden will und auch beweglicher, dann ist es ein sehr, sehr guter Einstieg. Also am Ende kann es jeder machen, aber wie der Name verrät, so in erster Linie ist es für Spielsportler beziehungsweise für Ballsportler, wie ich eben selber auch einer bin.
Was gibt's da zum Beispiel für Übungen?
Was also man da machen kann? Es sind relativ viele Sprünge drin, also viele verschiedene Sprungvarianten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil davon. Und ich glaube, das ist auch ein Teil, der generell im Training gerne mal vernachlässigt wird. Mhm. Oder beziehungsweise gar nicht gemacht wird. Sagen wir mal ehrlich, wenn man in ein normales Fitnessstudio geht, wie oft sieht man da jemanden springen? Mhm. Sehr, sehr selten. Also meistens verlassen Leute den Boden nicht und eben stehen oder sitzen irgendwo und trainieren so. Und eben, wenn wir laufen, wenn wir sprinten, wenn wir die Richtung wechseln, wenn wir athletisch irgendwie aktiv sind, dann bewegen wir uns ja durch den Raum. Und das ist eben was man im Krafttraining ganz, ganz wenig und ganz selten trainiert. Und da sind eben so Sprünge einfach ein sehr, sehr gutes Tool, um ganz, ganz viele verschiedene Qualitäten zu trainieren. Also das ist ein großer Teil. Ja. Und dann gibt's aber auch noch ganz viele Körpergewichtsübungen, die die Stabilität trainieren, die die Beweglichkeit trainieren. Und das ist eigentlich schon zusammengefasst, also so Stabilität und Beweglichkeit, Kraft natürlich auch mit dem eigenen Körpergewicht und viele Sprünge. Das sind die Hauptinhalte in dem Programm.
Das heißt, man muss aber für das Programm nicht zwingend in der Gym gehen. Das könnte man eigentlich
zu Hause
im eigenen Garten.
Im Garten ist super zum Beispiel tatsächlich. Ich habe das, also das war auch so eine Voraussetzung, als ich mich hingesetzt habe und das Programm geschrieben habe. Ich wollte, dass es jeder eigentlich mehr oder weniger überall machen kann. Mhm. Ich wollte nicht, dass man dafür ins Gym laufen muss. Ich habe mir zum Beispiel auch gedacht, wenn man jetzt einen Sport macht, dann geht man zum Beispiel eine halbe Stunde früher in die Halle oder auf den Sportplatz, macht das Programm und danach hat man sein normales Training zum Beispiel. Das heißt, man braucht da jetzt kein besonderes Equipment. Zu Hause ist nur so ein Thema mit den Sprüngen. Also muss man halt schauen, was die Nachbarn dazu sagen, so ungefähr. Ja. Aber theoretisch kann man es auch zu Hause machen. Man braucht halt nur ein bisschen Platz für diese ganzen Sprungvarianten. Weil da passieren eben auch viele nicht auf der Stelle, sondern eben so auf dem Weg nach vorne. Aber man kann rausgehen auf den Sportplatz, man kann in die Turnhalle gehen, man kann es zu Hause, man kann die Sprünge im Gang machen bei sich zu Hause. Das ist auf jeden Fall alles möglich, ja.
Nicht, dass du jetzt da oben dann
springst und dann hängen. Ich wohne oben meiner Schwester.
Super.
Genau, geh vielleicht ins Erdgeschoss.
Wir haben aber einen Garten, also kannst du gerne raus.
Ja, eben, das ist ja. Aber im Prinzip wäre es ja auch eben das Aufwärmtraining auch für den anschließenden für das anschließende Krafttraining.
Genau, also auch das war ein weiterer Hintergedanke, dass wenn jetzt jemand eh schon irgendwie trainiert und eben Krafttraining macht im Fitnessstudio, dann ist es eine gute Ergänzung. Also das könnte man sehr, sehr gut koppeln. Dauert auch nicht so lange so ein Trainingstag, also sollte man eigentlich so ungefähr eine halbe Stunde durch sein. Und wenn man danach dann eben sagt, so jetzt will ich noch eine Stunde eben an die Geräte oder an die Hanteln gehen, dann passt das sehr, sehr gut zusammen. Alles so Dinge, die ich auch irgendwie beachtet habe, als ich das Programm geschrieben habe. Und die Kombination ist super, weil wie gesagt, so, ein paar von den oder ganz wenige von den Qualitäten, die man eben mit Balles Leben trainiert, die trainiert man im klassischen Krafttraining. Also die zwei ergänzen sich sehr, sehr gut, auf jeden Fall.
Jetzt habe ich ja, wenn man im Gym ist, dann du hast ja schon vorher ein bisschen angesprochen, man sieht halt viele, die eher, ich sag mal, statisch trainieren, oder ich weiß nicht, wie ich mich richtig ausdrücken soll, aber die halt viel rumsitzen, viel Gewicht nehmen, wo manche schon so richtig reißen beginnen und wo beim Hinschauen ich als Laie mir schon dachte, boah, das kann aber nicht gesund sein. Also wenn einer schon so an den Hanteln oder wurscht, an was so rumreißt oder an den Geräten, dass das ganze Gerät schon wackelt, das ist halt sehr statisch. Was ist denn um unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da ein bisschen abzuholen, was ist die Idee bei euch zum Beispiel für das Krafttraining oder warum das Menschentraining heißt?
Also das ist ja auch so ein auch eigentlich wieder ein alberner Begriff, den wir uns so ausgedacht haben, aber dann auch wieder doch nicht, weil im Training, da wird ja immer irgendwie in Schubladen gedacht. So, es gibt das funktionelle Training und dann gibt es das Krafttraining und dann gibt es Maximalkrafttraining und dann gibt es Kettlebell-Training und so weiter und Zirkel und so weiter und so weiter. Und am liebsten wäre es uns eigentlich, wenn man einfach nur Training sagt. Wenn man es gar nicht so unterteilen und kategorisieren muss und in eine Schublade stecken muss. Aber Menschentraining trifft es am Ende ganz gut, weil ich meine, wir arbeiten mit Menschen und wir wollen auch den Menschen eben in seiner Gänze trainieren. Also wir wollen eben alle Qualitäten trainieren, die uns irgendwie besser machen, die uns dabei helfen, ein gesünderes Leben zu leben, widerstandsfähig zu sein und so weiter. Jetzt habe ich deine Frage vergessen im Redefluss. Was das Menschentraining auszeichnet bei uns?
Genau.
Ich glaube einfach mehr Variabilität. Also eben, dass wir uns ganz, ganz viele verschiedene Methoden zusammensuchen, uns nicht irgendwie limitieren und spezialisieren auf eine Sache, weil wir eben sehen, wie komplex Menschen sind, was wir alles können und worin wir überall besser werden können. Und wir versuchen das einfach abzubilden. Also manche Leute würden dazu vielleicht funktionelles Training sagen oder Functional Training. Aber auch mit dem Begriff haben wir so unsere Probleme hier und da, weil das halt oft auch irgendwie fehlinterpretiert wird. Weil zum Beispiel ein Maschinentraining ist auch super. Wir haben auch Maschinen bei uns im Gym stehen. Also wir wollen nichts irgendwie ausschließen. Und ich würde auf gar keinen Fall sagen, dass Maschinentraining nicht wertvoll ist. Jede Trainingsmethode hat seinen Wert. Man muss eben nur verstehen, mit wem man jetzt gerade trainiert, wen man vor sich hat, was die Ziele von diesen Menschen sind. Und dann baue ich mir mein Training für diesen Menschen zusammen und bediene mich eben aus allen Methoden, die man im Training so machen kann. Und das sind halt sehr, 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 sehr viele. Und eben, wie du gesagt hast, wenn jetzt jemand nur sitzt, nur steht und sich nur von oben nach unten bewegt, dann würde mir was fehlen. Dann würde mir zum Beispiel die Fortbewegung im Raum fehlen im Training, weil das ist ja das, was wir Menschen machen. Wir bewegen uns von A nach B und nicht nur von oben nach unten. Und dementsprechend will ich dieses Element auch irgendwie in meinem Training haben und ich will, dass Leute auch darin besser werden. Und da kommen dann zum Beispiel so Dinge wie Sprünge ins Spiel und so weiter und so weiter. Also das ist natürlich eine Eine sehr tiefe Frage, über die könnte ich jetzt wahrscheinlich 2 Stunden einen Monolog halten.
Aber ich denke mal, wenn man so einseitig trainiert, das ist ja für den Körper nicht gut, oder? Wenn ich jetzt immer nur das Gleiche mache.
Es ist gut bis zu einem gewissen Punkt. Also es ist immer so, Spezialisierung hat ja auch seinen Platz im Training. Weil wenn ich mich jetzt eine Zeit lang auf was spezialisiere, dann werde ich natürlich in dieser Sache schneller besser. Und das ist super. Mhm. Aber dann ist natürlich irgendwann so ein Punkt erreicht, wo man, wenn man dann weiter damit macht, erstens wird man in der Sache nicht mehr wirklich besser, weil man hat es quasi schon ausgekostet. Und aber das ist auch ein Problem. Also das sehe ich viel, dass Leute eben ihr ganzes Leben mehr oder weniger immer die gleichen Sachen machen. Und das, sie sind darin aber schon besser geworden. Und würden sie was anderes mal ausprobieren, dann hätten sie wieder einen neuen Bereich, wo sie ganz schnell, also sich ganz schnell verbessern könnten. Und das ist eben so eine Sache. Also dieses einseitige Training, das lohnt sich ab einem gewissen Punkt quasi nicht mehr. Und dann bin ich immer der Meinung, dann sollte man sich mal umschauen, okay, was gibt's noch? Was kann ich noch trainieren? Worin kann ich noch besser werden? Damit ich eben insgesamt als Mensch einfach besser werde. Und zwar nicht nur in einer Sache, sondern in allen Sachen. Das ist immer so, so stelle ich mir das perfekte Training vor, wenn man so will.
Mhm. Werbung.
Gerne möchten wir Ihnen heute unseren Premium-Partner Biogena aus Salzburg vorstellen. Biogena-Produkte zeichnen sich durch qualitativ hochwertige Rohstoffe, strenge Kontrollen und die intensive Forschungsarbeit des Biogena-Wissenschaftsteams aus. Die akademischen Experten haben sich der Erforschung von Mikronährstoffen, Diagnostik und Lifestyle-Veränderung verschrieben und folgen Entwicklungsziel der Vereinten Nationen Good Health and Wellbeing. In streng nach wissenschaftlichen Kriterien durchgeführten Studien werden natürliche Substanzen und deren Wirkung für die Gesundheit untersucht. Die zusätzliche Analyse wissenschaftsbasierter Daten und die Fakten ermöglicht genaue Angaben über die optimale Dosierung von Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Neueste Erkenntnisse der Medizin, der Ernährungswissenschaft und der Biochemie sind die Basis unserer Arbeit. Ein ausgewähltes Sortiment ist ab sofort bei uns im Health Resort in Mini-Bundles erhältlich.
Werbung Ende.
Und wenn wir jetzt, also jetzt gehen wir mal davon aus, oder wir, ein Teil unseres Konzepts im Hotel und auch fortlaufend jetzt in unserem Podcast ist ja, gesund alt zu werden. Das ist so ein bisschen für uns das Hauptaugenmerk, präventiv zu handeln, damit man sagt, okay, ich bereite mich für die Zukunft vor, fürs Altwerden und versuche nicht nur lange zu leben, sondern eben auch gesund zu leben oder gesund alt zu werden, so muss ich sagen. Natürlich, wenn man jetzt einmal diesen Fokus hat, weil es gibt ja andere, die wollen, keine Ahnung, das profimäßig machen, Bodybuilder werden oder sonst irgendwas, die brauchen natürlich ein bisschen was anderes. Aber unter dem Aspekt, dass man gesund alt werden möchte, was empfiehlt ihr oder was empfiehlst du da, wie oft sollte man Krafttraining in der Woche machen?
Ich tue mich immer schwer mit solchen Empfehlungen, weil natürlich kann man ideale Empfehlungen geben. Aber wir wissen auch alle selber, das Leben kommt einem dann in die Quere und jeder hat andere Voraussetzungen, jeder hat andere Motivation. Dem einen macht das mehr Spaß, dem anderen macht das mehr Spaß. Und dementsprechend sträube ich mich immer davor, da so eine allgemeine Empfehlung zu geben. Und natürlich könnt ihr mich jetzt hinsetzen und sagen, ja, ideal wäre 3-mal die Woche Krafttraining, 2-mal die Woche Ausdauertraining oder so. Aber das hören dann Leute und dann ist es so, ja, okay, aber ich habe maximal Zeit für 2-mal die Woche Training. Also ja, es, genau. Es ist immer schwierig und man muss eben immer das Ganze anpassen an das Individuum und die die Begrenzungen auch, die man hat, die zeitlichen, die motivationalen und so weiter. Aber damit ich trotzdem eine Antwort gebe, wenn es wirklich um Langlebigkeit und Gesundheit geht, dann ist Krafttraining einfach die Nummer 1. Ein gutes Krafttraining und eben, das ist auch nochmal ein eigenes Thema, was ist jetzt ein gutes Krafttraining, aber da haben wir ja gerade schon ein bisschen drüber geredet, also ein vielseitiges Krafttraining, wenn man mich fragt. Das ist da King. Wir hatten zum Beispiel, es fällt mir jetzt gerade ein, letzte Woche hatten wir auf unserem Podcast einen Kardiologen und man sollte ja meinen, dass ein Kardiologe sagt, du solltest viel Cardio-Training machen für deine Gesundheit. Aber der hat auch gesagt, der empfiehlt allen seinen Patienten als allererstes ein Krafttraining und dann vielleicht irgendwann ein Cardiotraining. Weil das Schöne ist, wenn man das Krafttraining mit ein bisschen, also wenn man nicht nach jedem Satz sich hinsetzt und 5 Minuten ins Handy guckt, sondern wenn man zum Beispiel die Übungen in einem kleinen Zirkel durchläuft und dafür sorgt, dass halt auch die Pumpe ein bisschen geht, dann hat man wenigstens ein bisschen Cardiotraining automatisch mit integriert in sein Krafttraining.
Ja, stimmt.
Und von daher ist das für mich, das ist einfach sehr, sehr effizient. Das heißt, ich investiere pro Woche, sagen wir mal, nur 3 Stunden. Ich gehe 2x1,5 Stunden und ich mache eben ein zirkelbasiertes Krafttraining, wo ich mich mit ein paar schweren Gewichten belade, wo ich viele verschiedene Bewegungsmuster trainiere. Das ist, glaube ich, da kriegt man am meisten für seine Zeit. Und das ist auch so, da ist die Wissenschaft auch relativ klar. Also gerade wenn es um Langlebigkeit geht, welche Werte sind die entscheidenden? Da gibt es ja diese interessanten Studien, die zeigen, dass quasi deine Griffkraft der wahrscheinlich akkurateste Prädiktor ist für deine Langlebigkeit. Also noch viel eher als so Dinge wie VO2 Max, die deine quasi deine kardiovaskuläre Kapazität abbilden und so weiter und so weiter. Also lauter solche Werte. Und das ist ja, da könnte man sich ja fragen, ja gut, was hat die Griffkraft mit Gesundheit und Langlebigkeit zu tun? Aber die Griffkraft bildet einfach nur ab, wie stark der Mensch insgesamt ist. Also es geht nicht wirklich um die Kraft in der Hand, sondern es ist nur ein Abbild von der gesamtkörperlichen Kraft. Und Leute, die eine hohe Griffkraft haben, die leben länger und die leben besser. Und dementsprechend Krafttraining ist die Nummer 1.
Ja, schön zu hören. Also das ist nämlich, ich weiß jetzt nicht, wie das in der Stadt ist, aber bei uns war es doch ein bisschen verpönt. So, was? Gehst in die Muckibude? Ja, also geh doch in die Natur raus. Also ich weiß schon, natürlich sollte man auch ein bisschen Radfahren oder laufen oder spazieren oder so.
Wandern.
Wandern oder im Winter Skitouren gehen. Also das kann man ja super ergänzen. Das muss ja nicht heißen, dass man das eine ausschließt. Aber es war bei uns schon wirklich verpönt. Ne? Ja, du bist da drinnen, die stickige Luft und da geh doch lieber raus, ich bin ja nicht blöd. Und das, muss ich ehrlich sagen, das Denken hatte ich dann auch lange. Und
ich muss ehrlich sagen, das ist oft der innere Schweinehund, wo man dann sagt, oh Scheiße, den ganzen Tag schwirrt das dann schon im Kopf herum. Heute muss ich wieder, und das ist echt schlimm oft, das ist echt oft der Kampf. Mit einem selber, so, jetzt.
Klar, immer.
Boah.
Für mich nichts anderes.
Aber du hast vorher schon drum mal die Frage spannend gefunden, weil es geht, wie oft geht es um, so, nur einmal. Jeder muss ja schauen, dass er das Training irgendwie in sein Leben implementieren kann. Und da ist schon wieder mal, gibt's halt wieder große Unterschiede, nicht? Habe ich 6-Tage-Woche, 5-Tage-Woche, bin ich Arbeitnehmer oder selbstständig und, und. Da fängt schon mal an. Und dann habe ich jetzt zum Beispiel ganz oft das Problem, wenn ich nur 2-mal in der Woche trainiere, habe ich schon irgendwie einen negativen Ding, weil ich mir denke, na, eigentlich sollte ich 4-mal trainieren. Und dann bist schon, ist das so eine Kopfsache, nicht? Also ähnlich wie meine Schwester sagt, der Schweinehund, nicht? Ich habe Tage, wo ich mir denke, bist du narrisch? Ich mag einfach nicht. Aber sobald du dann einmal anfängst, nach der ersten Übung, zack, geht schon los. Also dann passt's wieder.
Ich habe länger das so Deep Work gemacht. Und Deep Work, weiß ich nicht, ob du das kennst, da hast halt du Ausdauer, Kraft, eben auch Sprünge drinnen, aber du hast keine Geräte. Also du machst halt alles mit deinem eigenen Körpergewicht, gell? In einer Gruppe. Mit lauter Musik und Ding. Das war wirklich, da immer oft gedacht, oh, schon wieder. Aber ich bin halt dann hingegangen, weil wir dann in der Gruppe waren, gell? Ich bin wahnsinnig faul, muss ich ehrlich sagen, wenn ich ins Fitnessstudio da jetzt raufgehen müsste, weil ich bin ja noch nicht angemeldet, also so jetzt, und da am Gerät steht, dann bin ich eine, die was sie denkt, naja, jetzt war jetzt 10 Minuten, nein, ich gehe wieder, tschüss, weil es schaut ja eh keiner, ob ich das jetzt fertig mache oder nicht. Wenn ich in der Gruppe bin, kann ich jetzt nicht gehen, gell? Weil das geht nicht. Weil da trainieren die anderen alleine weiter und das mag ich dann auch nicht. Also ich habe da echt oft das Problem, dass ich dann mal denke, okay, jetzt war ich eh schon 10 Minuten, weiß nicht, am Krafttraining, ach, eigentlich mag ich überhaupt nicht mehr. Dann kann schon sein, dass ich zusammenpacke und wieder heimgehe.
Ja. Ich meine, das Wichtigste ist ja auch, dass man irgendwas tut. Und im Idealfall macht es hoffentlich auch Spaß. das, was man tut. Weil das, was ich gerade gesagt habe, so Krafttraining ist Nummer eins, das ist ja nur das Physiologische, das Faktische. Ja. Und es beachtet nicht die Psychologie und die Motivation des Menschen. Ja. Weil das beste Training für einen Menschen ist das Training, was man macht. Ja. Und zwar, was man nicht nur einmal macht, sondern was man dauerhaft, regelmäßig macht. Und da ist ein riesen, riesen wichtiger Faktor natürlich der Spaß an der Sache. Und gerade so ein Gruppentraining, also erstens hast du einen Gruppenzwang, der ist gut.
Ja.
In dem Fall.
Ich brauche eine Gruppe.
Genau, und du hast Leute um dich. Das heißt, Training ist auf einmal auch was Soziales und du bist nicht nur für dich selber. Also es sind alles so Faktoren, die darf man nie vergessen. Und ich würde mich niemals hinstellen und wenn irgendwer was ich für eine Art von Training macht, sagen, ja, aber das Krafttraining wäre jetzt besser. Wenn ich sehe, das macht dem Menschen Spaß und der Mensch zieht es durch regelmäßig, dann hat dieser Mensch schon gewonnen. Also das ist so, wenn man sowas findet, was einem wirklich Bock macht und was man dauerhaft mit Motivation und mit Spaß durchzieht, so dann hat man alles richtig gemacht. Und dann sollte man sich auch keine Gedanken darüber machen, ich trainiere nur zweimal die Woche, ich müsste doch viermal. Ja. Wenn du regelmäßig zweimal die Woche trainierst, perfekt. So, ich glaube, mehr braucht es erstmal gar nicht.
Ja, ja. Also ich habe da für den Schweinehund eine kleine Brücke gefunden. Ich denke mir immer, dass ich noch nie mit einer schlechten Laune vom Training zurückgekommen bin. Es ist immer positiv, das denke ich mir. Damit du den Schweinehund ein bisschen überwindest, denke ich mir, ich habe noch nie bei einem Training aufgehört und habe mir gedacht, das war jetzt aber kacke oder sonst was. Es war immer eine gute Stimmung und es war ein positives Gefühl und das motiviert ein bisschen dann noch, dass man hingeht. Jetzt habe ich aber noch eine Frage, weil du hast jetzt wieder was gesagt, was mich ein bisschen triggert hat. Und zwar, wenn man nach jeder Übung sich mit dem Handy hinsetzt. Das ist leider ja wirklich, das machen ja viele. Und ich auch ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Also man macht sagen wir mal, für mich eine ganz schwierige, harte Übung, Deadlifts. So, da musst du ja schon konzentrieren, wahnsinnig und alles, und dann machst du die. Und bei den letzten zwei denke ich mir ja schon, jetzt springt hinten alles raus und oder ich falle um und werde bewusstlos, weil ich halt für meine Verhältnisse an die Grenzen gehe. Also ich lege wirklich nicht viel Gewicht auf. Also die 100er Grenze habe ich noch nicht geschafft. Will ja aber auch gar nicht. Aber für mich ist das so. Und dann setze ich mich hin, schnauf 30 Sekunden und dann hole ich das Handy raus. Und ich komme mir oft selber schon blöd vor. Ne? Dann denke ich mir, ich habe mein Handy und ja.
Ja, was passiert in der Stunde?
Nein, nicht. Aber auf die eigentliche Frage zu kommen, weil da habe ich schon mit vielen diskutiert im Gym, wenn man jetzt Kraftaufbau, Muskelaufbau haben möchte. Wie viel Pause macht man zwischen den Übungen?
Das ist eine gute Frage und es kommt ein bisschen drauf an, weil wenn du wirklich den Fokus auf die Maximalkraft legst, dann ist das ein ganz anderes Training, als wenn du einen reinen Fokus auf Muskelaufbau hast. Wenn man Maximalkraft trainiert, also auch das ist dann klassischerweise in einem niedrigeren Wiederholungsbereich, das heißt, du machst 3 bis 6 Wiederholungen vielleicht eher, und da braucht man richtig lange Pause zwischen den Sätzen. Also da kann man ruhig 3 bis 5 Minuten Pause teilweise machen. Also ich hatte auch eine Zeit, wo ich wirklich sehr schwer trainiert habe und mein Training bestand da in, also zum überwiegenden Großteil aus Pause machen. Ja. Weil eben, du machst ja einen Satz mit 3 Wiederholungen, der dauert ja nicht lang. Und dann machst du aber 4-5 Minuten Pause. Ja. Das ist aber physiologisch, so trainingswissenschaftlich, dann eben für dieses Ziel Maximalkraft ist es angebracht. Und bei Muskelaufbau, da gibt's verschiedene Meinungen, aber am Ende würde ich sagen, um die 2 Minuten zwischen den Sätzen bei Muskelaufbau. Weil, also wenn man nicht erholt ist, wenn man sich nicht erholen kann zwischen den Sätzen, dann kann man ja im zweiten und im dritten Satz gar nicht mehr seine Leistung bringen.
Ja,
du
genau.
Passt dich ja nur an, wenn du deine Leistung bringen kannst. Also wenn man jetzt sagt, gut, ich mache nur 30 Sekunden Pause, weil ich muss alles schnell machen und das ist hier Zirkeltraining und so weiter, dann wird man nicht so einen guten Trainingsreiz für Muskelaufbau setzen, wie wenn man sich ein bisschen Zeit lässt. Also es ist schon wichtig, dass man sich hier und da ein bisschen Zeit lässt. Und von mir aus kann man auch am Handy rumdaddeln in der Pause, aber man kann natürlich auch was anderes machen.
Ja, genau, ja. Also ich bin dann, Also ich habe eben immer so 1,5 Minuten, 2 Minuten, so ist mein Pausenrichtwert. Aber hin und wieder schaffe ich es gar nicht. Muss ich 3-4 Minuten machen, weil da konnte ich noch 2 Minuten gar nicht mehr anfangen. Also eben gerade Deathlifts, die für mich echt der Killer sind, da, mein lieber Herr Gesangsverein, da brauche ich 4 Minuten, weil da würde ich umfallen.
Ein guter Hack, guter Trick, sage ich mal, gerade wenn man jetzt auf Muskelaufbau trainiert, ist, dass man eben einfach 2 Übungen miteinander kombiniert, wo man unterschiedliche Muskelgruppen trainiert.
Ah, okay.
Und dann muss man nicht so lange Pause machen, weil dann machst du in deiner Pause eine andere Übung und kannst relativ schnell zwischen den beiden Übungen hin und her wechseln. Also jetzt so ganz einfaches Beispiel, du machst erst deinen Bizeps, dann machst du direkt hinterher deinen Trizeps und dann machst du wieder deinen Bizeps. Das heißt, du musst nicht 2 Minuten rumsitzen, sondern du nutzt die 2 Minuten, um eine andere Übung zu machen. Und das ist natürlich auch sehr, sehr effizient. Also da schaffst du natürlich dann viel mehr Training in zum Beispiel einer Stunde, wenn man es so macht. Das ist auch, also so trainieren wir unsere Kunden. Unsere Kunden trainieren immer mit eben so 2 Übungen im Wechsel. Und die muss man natürlich dann so auswählen, die Übungen, dass sie nicht gegenseitig limitieren, sondern dass man halt wirklich andere Muskelgruppen trifft mit dem Training. Okay. Aber dann eben, da muss man nicht so viel rumsitzen und ist am Ende viel produktiver in seinem Training. Und der Puls bleibt oben.
Und der Puls bleibt oben, was gut ist. Und eben macht es auch Sinn, damit, dass man Low Body und Upper Body da immer unter, also an einem Tag macht man nur, hat man einen Leg Day und am anderen Tag macht man Oberkörper. Das macht schon Sinn, oder?
Jein. Also man, wie immer im Training, Training ist so variabel, man kann alles machen. Alles hat seinen Platz. Aber meiner Meinung nach macht ein Ganzkörpertraining für die meisten Leute mehr Sinn. Weil so dieses Oberkörper, Unterkörper, wenn ich 6 Tage die Woche trainiere, dann macht es wahrscheinlich mehr Sinn, dass ich das so aufteile, weil dann trainiere ich hart mein Oberkörper und am nächsten Tag will ich wieder trainieren, da kann ich ja nicht nochmal hart meinen Oberkörper trainieren. Also dann würde ich das aufteilen. Aber für jetzt jemanden, der 2 bis 3 Mal die Woche trainiert und ich sag mal ein moderates Krafttraining macht, da würde ich eigentlich immer ein Ganzkörpertraining empfehlen. Auch ein bisschen wieder aus diesem Cardio-Aspekt, weil natürlich dein Herz-Kreislauf-System ein bisschen mehr arbeiten muss, wenn du immer deinen ganzen Körper trainierst. Das ist auf jeden Fall ein Fakt. Und ich mag's persönlich lieber. Also es ist auch wieder, so trainieren wir unsere Kunden. Und ich glaube, da sind unsere Zielgruppen schon relativ deckungsgleich. Also unsere Kunden, die allermeisten kommen auch für eben länger leben und besser leben. Eben einfach eine gewisse Widerstandsfähigkeit auch für den Alltag. Und wir trainieren eigentlich alle Leute mit Ganzkörpertrainings, außer jemand kommt jetzt wirklich an 2 aufeinanderfolgenden Tagen. Dann würde ich das wahrscheinlich so aufteilen. Aber wenn es einen Tag Pause dazwischen gibt oder so, dann muss man sich da keine Sorgen machen.
Jetzt hat das, gell?
Also natürlich, ich bin auch der Meinung, dass unsere Zielgruppe oder unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, jeder ist berufstätig und muss das irgendwie in seiner Woche unterkriegen. Ne? Und dann finde ich schon, man muss ja mal in erster Linie herausfinden, was für ein Sporttyp bin ich. Trainiere ich lieber in der Früh oder am Abend oder wie auch immer, ist auch hängt wieder von der Zeit ab. Und dann ist eben das, wo ich sage, okay.
Oder was ist denn besser, wann man trainieren sollte? Gibt's da Zeitpunkt, wo man sagt, okay, eigentlich ist besser in der Früh, weil am Abend habe ich halt doch gefrühstückt, Mittag gegessen, Nachmittag vielleicht einen Snack und so und dann bin ich so.
Da muss ich leider auch wieder sagen, es kommt drauf an und da würde ich, das würde ich viel mehr abhängig machen von eben, wie passt in den Tag rein. Manche Leute, die zum Beispiel abends trainieren, die können danach halt nicht runter. Also das ist generell ein Ding. Es ist schwieriger für den Körper wieder runterzufahren, wenn wir jetzt spät trainieren. Das heißt, es könnte sich negativ auf die Erholung auswirken. Und Erholung ist ja ein Teil vom Trainingsprozess. Also Anpassung passiert ja nur durch Erholung. Und wenn man jetzt hart trainiert, aber dadurch wird die Erholung negativ beeinflusst, dann ist es irgendwie auch ein Schmarrn am Ende. Dementsprechend zu spät ist manchmal keine gute Idee. Aber es gibt auch Leute, die trainieren spät und dann liegen sie eine halbe Stunde später im Bett und schlafen. Also von daher, auch da gibt's bestimmt optimale Erklärungen und Empfehlungen so auf physiologischer Ebene, die dann wiederum eben nicht das Leben von dem Menschen beachten, Und von daher, ja, ich habe Kunden, die trainieren gerne super früh, weil sie sagen, dann haben sie das abgehakt, dann haben sie das erledigt, fühlen sie sich gleich gut und können einfach mit einer besseren Energie durch den Tag gehen. Und es gibt andere Leute, die sagen, ich brauche das nach der Arbeit, damit ich quasi runterfahren kann und damit ich nach der Arbeit mich mal auspowern kann. Und dann sage ich so, ja, das, was für dich am besten funktioniert, ist für dich das Beste.
Ja, das musst du für dich selber rausfinden. Jetzt hast du aber auch schon was Interessantes gesagt. Und zwar, oder meine Schwester hat es eigentlich gesagt, die Ernährung ist mir gerade in den Kopf geschossen. Weil, jetzt weiß ich nicht, ich sage jetzt mal was und du sagst mal, was du dazu meinst. Viele sagen ja, 70% vom Trainingserfolg ist die Ernährung. So 70-80% ist die Ernährung und dann ist 10% Training und 10% Erholung. Was sagst du zu der Aufteilung?
Ich halte davon gar nichts von der Aufteilung. Und wenn du mich fragst, dann gibt's 100% Training, dann gibt's 100% Ernährung und dann gibt's 100% Erholung. Und so denke ich darüber nach. Ich will das nicht aufteilen, ich will da keine verschiedene Gewichtung nehmen, weil alle Themen sind für sich genommen sehr, sehr wichtig. Und wenn man so drüber nachdenkt, dann fängt man vielleicht an, sein Training irgendwie zu vernachlässigen, weil das sind ja nur 10% in der Gleichung. Und dann konzentriert man sich auf einmal nur noch auf die Ernährung und vergisst oder aber zu trainieren. Oder auf die Erholung, genau. Das ist meistens nicht das Problem bei den meisten Leuten, die Erholung. Aber ja, ich kenne ja diesen Spruch. Ich kenne diesen Spruch. Und oft geht es ja auch um Abnehmen, also quasi wie viel von Abnehmen ist Training und wie viel ist Ernährung und so weiter. Aber auch in dem Kontext sage ich, hey, Training sind 100%, Ernährung sind 100%.
Ja. Also ich denke,
keine Hierarchie.
Okay. Wenn ich jetzt trainiere, oder es sagen ja welche auch, ich trainiere, damit ich dann mir das Essen gönne. Also so. Also mir kommt vor, wenn ich jetzt trainiere und ich esse genau gleich weiter, weiß nicht, meine Schokolade, mein Schweinsbraten, Burger und so und stell das nicht um, dann bringt ja das Training eigentlich auch wenig. Oder?
Klar, also die ergänzen sich oder ergänzen sich halt nicht, diese beiden Variablen, jetzt Training und Ernährung. Das ist natürlich schon so. Und also das, was du angesprochen hast, dass Leute quasi nur trainieren, damit sie mehr essen können, ist eine schwierige Einstellung und eine schwierige Beziehung zur Ernährung, die man dann hat. Also da sind wir dann wieder bei so eher den psychologischen und sozialen Faktoren, wo es vielleicht ein bisschen hapert. Also das Mindset und die eben die Beziehung zum Essen ist dann auf jeden Fall ein Thema. Aber generell, und das zeigt die Erfahrung, wenn Leute aktiv werden, wenn die anfangen, was zu tun, wenn die anfangen zu trainieren und merken, das tut ihnen gut und sie fühlen sich besser, dann achten die allermeisten ganz automatisch mehr auf ihre Ernährung. Ja. Und dann wird oft so ein positiver Domino-Effekt ausgelöst. Und eben diese Welle, die muss man dann reiten. Wenn man einmal angefangen hat und einmal drinnen ist, dann wirkt sich das positiv auf den anderen Lebensbereich aus und dann wirkt sich diese positive Veränderung wieder auf den anderen Lebensbereich aus und irgendwie wird dann alles ein bisschen besser. Das ist immer so das Ziel eigentlich.
Ja. Und wenn wir jetzt, vorher waren wir beim Beispiel vom Muskelaufbau. Gibt's da einen Richtwert, zum Beispiel, was ein gesundes Maß an Ernährung ist, wo man sagt, okay, 2 Gramm Proteine pro Körpergewicht ist so der Tagesbedarf? Oder kannst du da irgendeine Empfehlung geben, dass man sagt, okay, weil beim Muskelaufbau ist es ja nicht nur die Erholung, sondern auch, dass ich dem Körper das Richtige zuführe.
Genau. Also da gibt's auf jeden Fall Empfehlungen und die spreche ich auch aus. Das ist der Faktor, da hapert's bei den allermeisten Leuten, ist der Eiweißkonsum. Und dementsprechend 1,5 Gramm bis 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist eine sehr, sehr sinnvolle Guideline, wenn es um Muskelaufbau geht. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch insgesamt genug essen. Weil wenn ich ganz viel Eiweiß esse, aber ich esse in einem Kaloriendefizit und ich gebe meinem Körper nicht genug Energie insgesamt, dann hat mein Körper keinen Grund, irgendwie Körpermasse aufzubauen. Dementsprechend muss man auch einfach genug essen. Und das ist ein Thema, was ich ganz oft mit Frauen habe, also eher mit Kundinnen, die dann anfangen zu trainieren, aber gleichzeitig essen sie weniger oder eigentlich zu wenig. Und dann trainiert man auf Muskelaufbau, man gibt dem Körper aber nicht das nötige Umfeld, sage ich mal, und die nötigen Bausteine, dass Muskelaufbau passieren kann. Und dann hängt man in so einer komischen in so einem komischen Zwischenstadium die ganze Zeit fest, wo der Körper sich nicht verändert, weil man ihm insgesamt nicht genug Energie gibt. Aber auf der anderen Seite gibt man ihm den Trainingsreiz, dass er sich verändern soll. Und der Körper ist dann natürlich so, okay, jetzt weiß ich auch nicht, was du von mir willst, also verändere ich mich einfach gar nicht. Ja. So ganz, ganz plump runtergebrochen jetzt.
Ja. Ist aber ein schwieriges Thema. Also es ist schon, muss ich sagen, nicht so einfach. Also wirklich die Ernährung so anzupassen, dass man eben das Ziel erreicht, ist schon nicht easy, oder? Weil man kommt ja dann über, sage ich mal, Proteinshakes fast nicht herum, oder? Weil ich habe fast nicht die Möglichkeit, dass ich so viel Eiweiß oder Proteine zu mir führe, dass ich den Tagesbedarf decken kann.
Ist schwierig, also es ist wirklich nicht leicht. Diese 1,5 Gramm, das klingt jetzt erstmal, als wäre es nicht viel, aber wenn man sich dann ausrechnet und mal schaut, was wo drin ist, dann merkt man, 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist echt viel. Also ich meine, ich wiege gute 110 Kilo. Das bedeutet, ich muss halt pro Tag irgendwie meine 160 Gramm Eiweiß oder sowas reinbekommen. Gerade wenn man ein bisschen darauf achtet, was man isst, das macht es noch schwieriger. So früher, als ich jung und dumm war, da habe ich einfach irgendwie ein Kilo Putenfleisch in mich reingestopft vom Discounter. Das mache ich zum Glück nicht mehr inzwischen. Da war das noch leicht. Aber wenn man halt so ein bisschen drauf achtet, was man halt so konsumiert, dann ist es teilweise nicht leicht. Und dementsprechend empfehle ich auch fast allen von meinen Kunden ein Eiweißpulver, weil ein Eiweißpulver auch kein schlechtes Lebensmittel ist. Also es ist ein gutes Lebensmittel. Klar gibt es Leute, die es nicht vertragen, aber das trifft auf jedes andere Lebensmittel am Ende auch zu.
Ja.
Und es gibt auch vegane Alternativen. Also inzwischen gibt es da wirklich genug Auswahl. Und ich verstehe mal nicht so ganz, warum die Leute da so Respekt vorhaben, ehrlich gesagt. Mhm. Weil wahrscheinlich ist es, weil es ein Pulver ist. So, und weil das durch die Pulverform vielleicht als sehr unnatürlich oder so wahrgenommen wird. Aber dann überlege ich mir auch immer so, also ein Whey-Protein, Molkeprotein ist eigentlich ein relativ natürliches Lebensmittel, wenn man so will. Klar wird es dann oft noch irgendwie gepanscht mit Süßstoffen, gibt's aber auch ohne. Aber wenn man sich überlegt, was man sonst so isst und was man gar nicht hinterfragt, also eben sehr stark verarbeitete Lebensmittel, die sind Teil der normalen Ernährung und da stört sich niemand dran. Aber wenn ich dann sage, hey, nimm mal ein Eiweißpulver, dann sind die Leute so, das weiß ich jetzt nicht, ob ich das nehmen soll. Also es ist nicht logisch, diese Angst, in Anführungszeichen, vor Eiweißpulver. Und die allermeisten Leute, haben einfach zu wenig Protein in ihrer Ernährung. Egal, ob sie trainieren oder nicht. Also mal ganz davon abgesehen.
Aber wenn man jetzt ein veganes Proteinshake nimmt, die sind mittlerweile ja qualitativ schon sehr hochwertig, oder? Dass man das schon...
Absolut, ja.
Ja, das. Ich habe noch eine Frage, und zwar habe ich bei euch jetzt weiß ich nicht, ob das schon beantwortet wurde, aber ansprechen möchte ich, ihr habt ja ein neues Herzensprojekt, die MTMT-Methode. Was versteht man darunter?
Ich glaube, das hat er ganz am Anfang.
Haben wir noch nicht drüber geredet. Das ist Teil von dem... eben von dem ganzen Online-Teil von unserem Business. Und was wir da machen, ist eigentlich hauptsächlich andere Trainer und auch Physiotherapeuten ausbilden und weiterbilden. Also wir bieten Seminare an, hier bei uns im Gym, also wirklich vor Ort, Wochenendseminare. Und eben seit diesem Monat erst, Anfang Juni ist sie rausgekommen, die MTMT-Methode. Und es ist unsere größte Fortbildung, die wir haben. Also da steckt alles drin. Da steckt unsere gesamte Philosophie drin. Da steckt quasi alles an Wissen drin, was wirklich zählt. Und das ist das Wichtige. Da steckt nicht nur einfach Wissen drin und da kriegt man nicht einfach nur Informationen, sondern da steckt das Wissen drin, wo sich rausgestellt hat über die Praxis, weil wir eben alle als Trainer hier arbeiten, das ist wirklich relevantes Wissen. Das sind relevante Informationen für Trainer, für Therapeuten, weil da steckt mehr drin als nur irgendwie Trainingswissenschaft. Da steckt ganz, ganz viel darüber drin. Wie funktioniert überhaupt menschliche Bewegung zum Beispiel? Wie funktioniert unser Nervensystem? Also alles, was eigentlich Menschsein auszeichnet, steckt da irgendwie drin, weil ich der Meinung bin, dass wenn man eng mit Menschen zusammenarbeitet, dann sollte man das Menschsein gut verstehen, damit man gut auf Menschen eingehen kann. Und das ist eben mehr als, okay, du musst so und so lang Pause machen für Muskelaufbau und die Übung ist am besten für den Muskel. So, das gehört alles dazu, das ist ein Teil davon. Aber wir wissen ja, wie komplex Menschen sind und wir haben schon über psychologische und soziale Faktoren geredet, die ja auch immer mit reinspielen, gerade in den Trainingsprozess, in den Coachingprozess, in den Reha-Prozess. Und das sind eben Dinge, die müssen meiner Meinung nach ein zentraler Teil sein von einer Ausbildung, wenn man mit Menschen arbeitet. Und das ist, also das war jetzt so der Schnelldurchlauf, das ist eine sehr, sehr umfangreiche Ausbildung. Also da reden wir von, wir wissen noch nicht genau, wie lange es dauert, aber wahrscheinlich 40 bis 50 Stunden Videomaterial. Das ist die MTMT-Methode.
Schön. Ja, ist echt ein super Ansatz. Vor allem, wer hat, ich glaube, bei eurem Podcast im Intro wird das gesagt, das habe ich immer nur in die Ohren, was hilft es mir, wenn ich 200 Kilo Deadlift schaffe und mich nicht bewegen kann wie ein Mensch? Das ja, genau. Übersetzt es eigentlich ja. Ziemlich gut, auch mit den Erfahrungen, was ich im Gym mache. Ich meine, manche Wahnsinn, da denkst du dir, mit die da eben gerade irgendwas an so schwierig Handeln nehmen. Oft denke ich mir, die Adern beim Kopf druckt's raus, jetzt hat der dann gleich mal einen Hirnschlag oder was. Und oder Wahnsinn, oder der Zweite muss schon helfen, damit er die Langhantel hochdrückt. Denke ich mir, boah, der platzt ja gleich, das ist wie eine Blutwurst, den druckt's jetzt gleich auseinander. Ja, echt, das ist so, wo ich mir denke, bist du Wahnsinn, das kann man ja nicht gesund sein. Also das. Darum hat mir der Ansatz bei euch ganz gut gefallen, dass man eben die Kurzhantel nimmt und mit denen vielleicht die Bankdrücken macht und so Sachen, weil das ja...
Ich glaube, dass viele denken, je mehr und je schwerer das ist, desto besser ja, ist und ja, desto... Ja. Glaub, ja, ich glaube, das ist das falsche Denken halt ja. Dann oft.
Ja, ja, eben alles bis zu einem gewissen Punkt. Also das ist immer so, wenn Leute eben schwer trainieren und stärker werden wollen, dann finde ich das erstmal super. Die Frage ist halt, vernachlässigt man deswegen was anderes? Also so dieser Spruch, was bringt dir dein 200 Kilo Deadlift, wenn du dich nicht wie ein Mensch bewegen kannst? Ja, aber du kannst ja beides. Man kann ja beides machen. Also ich heb auch schwere Gewichte, aber ich spiele halt auch Basketball und ich mache viel Cardio und ich bewege mich viel, ich springe viel, ich bewege mich von rechts nach links, von vorne nach hinten. Also ich nutze einfach meinen Körper und mein Bewegungssystem eben in allen Ausprägungen am Ende des Tages. Und dazu gehört auch Kraft- und Muskelaufbau, aber auch noch ganz schön viel auch mehr.
Alle. Das andere,
ja, das Drumherum, das Gesamtbild. Ja. Ja, da hoffen wir, dass wir jetzt einmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein Gesamtbild geben haben können. Eine letzte Frage ist mir eingefallen. Ist es für große Menschen schwieriger, Muskeln aufzubauen?
Nein.
Weil meine Begründung wäre, weil der Hebel länger ist.
Das muss nicht mal was Schlechtes sein. Also, sowas ist natürlich erstmal ganz viel auch von der Genetik abhängig. Also manche Leute, die, wie man sagt, gucken eine Hantel nur an und schon bauen sie Muskeln auf. Genau. Und andere, die sogenannten Hardgainer, die trainieren und trainieren und trainieren und bauen keine Muskeln auf. Das ist aber was generell Genetisches und hat nicht unbedingt viel mit der Körpergröße zu tun. Ich meine, ich bin auch relativ groß, ich bin knapp 2 Meter und ich kann zum Beispiel relativ leicht Muskelmasse aufbauen. Also das hat per se nicht unbedingt was mit der Größe zu tun. Aber natürlich, das beeinflusst auf jeden Fall einfach die Physik vom Training. Also wenn ich zum Beispiel einen Deadlift mache mit meinen knapp 2 Metern, dann bewege ich das Gewicht über einen längeren Weg wie ein kleinerer Mensch. Dementsprechend verrichte ich mehr Arbeit, relativ gesehen, als der kleinere Mensch. Also es sind schon Dinge, die kann man in die Trainingsplanung wahrscheinlich einfließen lassen hier und da. Aber es ist jetzt nicht der zentrale Faktor. Trotzdem, also du hast natürlich recht, die langen Hebel, die machen was mit einem. Und hier und da muss man das vielleicht ein bisschen beachten im Training. Das ist schon so. Also ich meine, als Basketballer, ich sehe natürlich viele große Menschen. Und denkt mir dann auch immer so, ja klar, die langen Hebel und die Körpergröße, die beeinflussen, wie sich Leute bewegen. Das auf jeden Fall.
Ja. Ja, schön. Also
Frage beantwortet.
Ja, ich bin top motiviert fürs Gym. Ich gehe.
Sehr gut.
Ja, war wirklich spannend und interessant. Wir sind jetzt schon am Ende der Folge angekommen. Jetzt haben wir noch ein paar kurze Fragen zu deiner Person und vielleicht hast du ein paar kurze Antworten für uns.
Was würdest du heute rückblickend anders machen?
Das ist immer eine kurze Frage, aber auf die könnte man lange antworten.
Ja.
Ich würde sagen, ich würde früher anfangen, mich in unangenehme Situationen zu bringen, weil ich mich da sehr, sehr lange vor versteckt habe. Und dementsprechend hat es lange gedauert, bis ich so mit meiner eigenen persönlichen Entwicklung irgendwie mal in die Pötte gekommen bin. Und da würde ich hoffentlich, wie auch immer das dann funktioniert, eben einfach früher öfter in unangenehme Situationen gehen, damit ich einfach als Mensch und als Persönlichkeit mich einfach früher hätte weiterentwickelt oder weiterentwickeln können.
Was ist dein Lieblingsessen?
Das ist so eine schwere Frage. Es gibt so viel leckeres Zeug da draußen, aber am Ende ein richtig guter Cheeseburger mit richtig guten Fritten, da geht dann doch nichts drüber.
Und was ist dein Lieblingsurlaubsland? Wo kannst du am besten abschalten oder?
Griechenland. Einfache Antwort. Griechenland ist mein Lieblingsurlaubsland.
Ja, da haben wir Glück, weil in einem Monat fliegen wir Griechenland.
Sehr schön. Wo fliegt ihr hin?
Kreta.
Sehr schön. Da war ich auch schon dreimal.
Okay. Ah, ja.
Alles klar, ja. Also in einem Monat, Juli, ja, wird wahrscheinlich heiß werden, aber ja. Wir fliegen mit unseren beiden Töchtern hin und ja.
Sehr schön.
Wunderbar. Vielen Dank für deine Zeit. War wirklich sehr spannend und können wir viel mitnehmen.
Ja, hat Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Danke.
Danke dir. Ciao.
Ciao, ciao.
Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund!